wohin und auf welche Weise und wie originell, zum Teil sogar abenteuerlich, Gottes Wort national, international, global Verbreitung findet. Im Gebet habe ich sogar die Gefängnisse noch vergessen, das finde ich ja noch viel spannender. Habt ihr auch sowas in Nordkorea? Mag das noch eine Baustelle sein? Ja, aber das muss man sich mal vorstellen. Es gibt, was das Evangelium betrifft, wenn ihr eine Landkarte, eine Weltkarte, einen Globus mitgebracht hättet, kaum noch weiße Flecken, zumindest was die Verbreitung der Bibeln angeht. Nicht unbedingt, was das Annehmen des Glaubens angeht, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber wir hörten ja, ohne Wort Gottes ist das schlecht vorstellbar. Also was für eine wichtige Arbeit, die ihr und natürlich auch andere da tun. Dabei, und das soll jetzt gar nicht desillusionierend sein, ist das ein alter Hut. Die Idee ist schon 2600 Jahre alt, Minimum. Glaubt ihr nicht? Na, dann hört mal hin. Unser Predigttext stammt aus Jeremia 29, Auszüge aus den Versen 1 bis 14, und ich habe den nicht gezielt ausgesucht, das ist die Perikope. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte, um den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggefährten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, worauf ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, wir spüren es deutlich, es geht aufs Ende des sogenannten Kirchenjahres zu. Es sind so eher die ernsteren Texte und Themen aus der Bibel dran. Heute Verbannung, Gefangenschaft, Zerstreuung und später dann auch noch Leid und Tod. Heute, was unseren Predigttext angeht, schreiben wir das Jahr 594 vor Christus. Der Prophet Jeremia verfasst in Jerusalem einen Brief an die Weggeführten. Und wir wissen ja noch, was mit dieser Wegführung gemeint ist. Das waren Strafexilierte, die Oberschicht des Volkes und auch ein Großteil des Volkes selbst, weil sie jahrzehntelang, generationenlang nicht auf Gott gehört haben, hat er gesagt, dann muss ich euch eine Lektion erteilen. Und so wurden sie zweimal, einmal von den Babyloniern, einmal von den Assyrern besiegt und in die Gefangenschaft weggeführt. Und wir können uns vorstellen, was das bedeutet. Nicht erst, aber auch, wenn wir mit Flüchtlingen sprechen, zum Beispiel in unserem Café, was es heißt, hier neue Heimat zu finden, was Integration bedeutet, wenn nicht wir an uns Deutsche denken, sondern an die, die von außen kommen, weil sie weder die Sprache richtig beherrschen, noch die Kultur richtig verstehen und wenn sie anfangen, sie zu verstehen, sich auch an manchen anstoßen, weil sie es nicht nur nicht gewöhnt sind, sondern weil sie es auch vielleicht anders als richtig empfinden. Und genauso stelle ich mir das auch für die weggeführten Israeliten da an den Wassern Babylons, wie es in der Bibel so schön heißt, also im heutigen Irak, zum Teil im heutigen Syrien bis hin nach Iran, ergangen sein wird. Ich denke, da war viel Frust und auch viel, na was soll schon noch werden. Und da greift Jeremia, ja was wird er benutzt haben? Keilschrift war nicht mehr, die kannten schon Papyrus, vielleicht sogar Pergament. Ich nehme an, auch irgendeine Feder mit Tinte, ob die da roten Farbstoff aus nassem Lehm benutzt haben, ich weiß es nicht. Und schreibt jedenfalls einen Brief. Warum? Weil er sie trösten möchte. Weil er ihnen Mut machen will und noch viel mehr ihnen den Sinn deutlich machen will, jetzt nicht nur Wunden zu lecken, sondern was ihre Zukunft ausmacht und dass das auch noch nicht alles gewesen ist, was sie jetzt erlebt haben. Zitat: Ich will euch gnädig sein, eure Gefangenschaft wenden und euch wieder nach Hause führen, wenn die Zeit da ist. Und hier wird sogar eine Zahl genannt, 70 Jahre. Das war schon damals meist im Durchschnitt mehr als eine Generation. Wir können davon ausgehen, die, die deportiert worden sind, waren wohl in der Regel nicht mehr dabei, als es wieder zurückging. Das heißt, schaffe mal einem Menschen, dem du gleichzeitig sagst, du kommst nicht mehr nach Hause, jedenfalls nicht in das Zuhause, was du dir vorstellst, eine Perspektive, die hält, auch hier und hier bis in den Glauben hinein. Denn er sagt ihnen dann auch ganz konkret in diesem Brief und spricht ja in der Ich-Form, wenn es um Gott geht, man kann das als Anmaßung betreffend sehen, aber man kann auch darin sehen, wie bedeutsam das war, dass Jeremia sagen wollte, das bin nicht ich, sondern ich sag euch die Botschaft eines Höheren, wie sie diese Gefangenschaft nicht nur gut überstehen werden, sondern wie sie auch nicht untergehen werden, sondern was der Sinn ihres Daseins auch dort ist, wo sie jetzt sind. Also ein wirklich guter Brief in dieser konkreten Situation des Volkes Israel. Mit beherzigenswerten Vorschlägen, wenn man sich das im Einzelnen mal anguckt, was die da tun sollen, Häuser bauen, Gärten, heiraten, Nachwuchs bekommen. Schön. Aber was soll uns das jetzt bringen? Was ist die Botschaft solch eines tollen alttestamentlichen Textes für neutestamentliche Christen über 2600 Jahre später? Wir sind ja nicht hier, um interessante Historie Revue passieren zu lassen und uns nur mit den damaligen Juden zu freuen, dass ihnen hier ein Ziel vor Augen gemalt wird. Ich habe mir überlegt, wir wollen diesen Brief des Jeremia einmal so lesen, als wäre er tatsächlich an uns geschrieben. Im Jahr 2018, im Rheingau-Taunus-Kreis, konkret in Bad Schwalbach, mit allen Gästen, die gerade heute auch hier sind. Was dabei speziell zunächst einmal der Zeit des Jeremia entspricht und tatsächlich auch nur von daher verständlich ist, das soll ja hier nicht wegdiskutiert werden, das möchten wir trotzdem versuchen so zu übertragen, dass es trotzdem auch in die Welt unserer Tage hineinspricht. Das heißt, wir wollen den Brief in seinem Ernst bestehen lassen, ja vielmehr sogar deutlich machen, dass es in ihm auch heute noch durchaus um Schuld, um Gefangenschaft und auch um Strafe gehen kann. Aber wir ganz genauso auch die Worte der Hoffnung hören, die uns Mut machen und Zuversicht, dass Leid, Gefangenschaft und Tod einmal vergehen werden. Ich hoffe, es gelingt uns, dieser Transfer aus der Zeit der babylonischen Gefangenschaft in unsere Lebenssituation heute, in unsere und die unserer Mitmenschen, mit denen wir das Leben in unserer Gesellschaft heute teilen. Multikulti vor 2600 Jahren, Multikulti heute. Wir wollen sehen, ob uns ein Brief des Propheten Jeremia, wie er an uns geschrieben sein könnte, das darin enthaltene Wort Gottes näher bringt und ob es auch für uns heute eine Botschaft bereithält, auf die wir hören können, die nicht nur intellektuell interessant ist, sondern auch für unser Herz relevant sein möchte. Wir gehen dazu diesem Brief an uns Abschnitt für Abschnitt entlang und vielleicht hört sich das dann ja so an. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia an uns hier in der Gemeinde Bad Schwalbach sendet, an die Ältesten, den Pastor und an alle Mitglieder und Freunde und Gäste der Gemeinde, die in einer Gesellschaft und einer Welt leben müssen, die ihnen häufig fremd sind und deren Lebensweise und Werte sie oft nicht verstehen und nicht mit ihrem Glauben vereinbaren können. Ist es nicht genauso? Fragen wir uns nicht, warum in unserer Welt heute viele Menschen hungern müssen, während andere an so reich gedeckten Tischen leben, dass sie gar nicht mehr wissen, wie sie mit ihrem Geld überhaupt sinnvoll umgehen sollen. Aber jammern auf höchstem Niveau. Ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich einmal den Grundsatz gelernt habe, Lothar Baptisten predigen nicht politisch, aber ich kann das nicht mehr. Wenn ich die Wahlergebnisse mir angucke und die Prognosen, dann muss ich sagen, sind wir denn alle bescheuert? Auf höchstem Niveau, verunsichert ohne Ende. Besitzstandwahrung nenne ich das. Weil wir, auch wir, die wir uns Christen nennen, mit der Bibel in der Hand, wir müssten es besser wissen, dass Gott alle Menschen lieb hat, dass er keine Nation bevorzugt, dass es jenseits des Ansehens der Person und des sozialen Milieus und des Portemonnaies eine ganz andere Wertstellung bedeutet, wenn Gott Menschen liebt, unabhängig von der Hautfarbe, von der Rasse und von Bildungsniveau und was so da ist. Aber nein, bleiben wir mal bei Trump, der macht die Grenzen dicht, weil er Angst hat vor den Leuten aus Honduras, die über Mexiko kommen. Und wir zahlen ganz viel Geld in die Türkei und schimpfen auf die Ungarn, dass sie die Grenzen dicht machen und freuen uns, dass so wenig durchkommen. Großartig umgesetzte Bibel, großartig. Und doch, und das will ich auch nicht verschweigen, kannst du verstehen, warum in unserem Land ganz bereitwillig riesengroße Bauvorhaben für Moscheen bewilligt werden, während in anderen Ländern alleine schon der Gedanke daran, eine Kirche zu bauen, so kriminell ist, dass man dafür in den Knast kommt oder, wenn wir noch ein bisschen weiter in Richtung Osten gehen, sogar dafür hingerichtet werden kann. Das verstehe ich auch nicht. Und meinen wir nicht oft, Hand aufs Herz, wir wären eigentlich die Dummen. Wenn wir nämlich immer wieder versuchen, und manchmal lassen wir es frustriert ja eventuell auch, nach unserem christlichen Glauben eben mit einer christlichen Ethik zu leben, wenn wir dann nämlich erleben müssen, dass andere ganz ohne Skrupel nur ihren eigenen Vorteil sehen und damit durchkommen. Hören wir erstmal weiter. So spricht der Herr, euer Gott, zu euch, denen ich das Leben in dieser Welt, die nur auf Zeit eurer Heimat ist, geschenkt habe. Baut Häuser und wohnt darin. Geht eurer Arbeit nach und genießt deren Früchte. Ihr Männer nehmt euch Frauen, ihr Frauen nehmt Männer und bekommt Söhne und Töchter. Auch eure Söhne sollen Frauen nehmen und eure Töchter Männer, dass sie auch wieder Söhne und Töchter haben. Mehrt euch in dieser Welt, dass ihr nicht weniger werdet. Es war und ist offensichtlich Gottes Wille, auch wo wir ihn nicht verstehen, dass wir in dieser Welt leben sollen. Und zwar genau in dieser Welt, wie sie gerade ist. Es ist kein göttliches Versehen, dass es auch viel Böses gibt. Dass ganz viele Menschen ganz anderes glauben als wir. Dass wir unterschiedliche Sprachen haben, unterschiedliche Gesellschaftssysteme, eine eigene Prägung aufgrund unserer Geschichte, sowie andere Menschen eine andere Prägung aufgrund ihrer Geschichte. Vor allem ist es kein Irrtum gewesen, wenn Gott uns als freie Menschen geschaffen hat, mit der Möglichkeit zu entscheiden, die Wahl haben zwischen Gut und Böse. Ich weiß, der Thomas weist immer mal wieder zu Recht auf diesen Stachel hin, dass gerade so aus der Medizin, aus der Chemie und der Elektroforschung unseres Hirns, das könntest du jetzt besser erklären als ich, gefragt wird, können wir eigentlich wirklich frei entscheiden? Wie frei ist die Entscheidung? Und neulich kam noch in irgendeinem Quiz der Hinweis, dass unsere Hormone schon wenige Sekunden vorher die Entscheidung vorbereitet haben, die wir dann meinen, selbst zu treffen. Mach alles sein, dass es also durchaus auch Faktoren gibt, die uns ein Stück weit mitbestimmen. Manch einer mag auch sagen, fremdbestimmen oder fernsteuern. Will ich jetzt gar nicht abreden, ich bin da kein Profi drin. Aber trotzdem gehört es mit zur Ebenbildlichkeit Gottes, wenn wir dem Glauben, wie er uns in der Bibel beschrieben wird, nachgehen, der deutlich macht, das unterscheidet uns im Prinzip von anderen Geschöpfen. dass wir Dialogpartner Gottes sind. Und das geht nur, wenn wir eine Entscheidungsfähigkeit haben. Das ist ein theologischer Grundsatz, den man dann eben auch heute wieder aktuell in die Diskussion bringen muss. Das mal nur als Exkurs. Was heißt das? Das heißt, dass das Leben jedes Einzelnen, auch unser persönliches Leben, halten wir uns fest, mithelfen kann, dass unser Glaube, das heißt also auch unsere christlichen Werte in der Gesellschaft gesehen und wahrgenommen werden. Dass sie Einfluss gewinnen und den Willen unseres Gottes und seiner Sache bekannt machen. Auch das Wunder, das aus uns Kinder und Enkelkinder kommen soll, dem letztlich, so Jeremia, dienen. Darf man das auf der Kanzel sagen? Sex ist was Schönes, aber Jeremia sagt, das hat auch noch einen Sinn. Seht zu, dass ihr nicht weniger werdet. Das ist eine statistische Aussage. Herzlichen Glückwunsch. Dass Menschen, dass nachfolgende Generationen da sind, die diesen Glauben und diese Werte auch weiter verkündigen und einbringen in die Gesellschaften, in die Länder, in denen man dann zu Hause ist, unter den veränderten Umständen, die dann entstehen, dann muss eine Gideon-Gesellschaft international natürlich noch ein paar mehr Bibeln drucken und noch neue Sprachen übersetzen lassen. Ich hoffe, ihr habt immer die richtigen Leute, die das sauber hinbekommen. Denn das Wort Gottes ist so sorgfältig, manchmal so fragil und gleichzeitig ein zweischneidiges Schwert. Großartig. Also auch unsere Erziehung. Ich freue mich, dass die Mareike da ist und da hinten die beiden. Ja, das habt ihr noch vor euch, aber ihr seid ja erzogen worden, dass ihr hier sitzt, ist ja wahrscheinlich auch kein Versehen. Ja? Oder ich gucke mal da hinten in die Ecke, da sitzt noch so ein junger Mann. Ihr habt den Job, das mal weiterzuführen. Ich bin jetzt durch. Ja? Jetzt seid ihr später mal dran. Ja? Erziehung, Prägung und das nicht in einer bestrafenden, zwanghaften Weise, sondern die nachfolgenden Generationen fit zu machen für die Situation und gesellschaftliche Zeit, in der sie dann sein werden. Wenn ich vielleicht schon gar nichts mehr begreife und nur noch frustriert bin, ach, was war das früher alles besser? Jo, hat mein Vater auch schon gesagt. Viel Erfolg und Gottes Segen dazu, denn ihr habt dann wieder einen veränderten, aktualisierten Auftrag durch ihn. Denn so könnte der Brief weiterlaufen. Suchet das Beste für die Menschen in eurer Umgebung. Hier wörtlich steht ja der Stadtbestes, also wo seid ihr? Bad Schwalbach, Taunusstein, Wiesbaden, Marburg. Also suchet das Beste für die Menschen da, wo ihr zu Hause seid, in allen Bezügen und Beziehungen, in denen ihr lebt. Denn ich, Gott, habe euch euren Platz genau dort gegeben. Betet für eure Mitmenschen, denn wenn es ihnen wohl geht, so geht es euch auch wohl. Ich bin kein Freund von Tun-Ergehen-Zusammenhängen. Das liegt daran, weil es Passagen im Alten Testament gibt, die so jede Schuld und Sünde sofort mit einer konkreten Strafe in Verbindung bringen. Und ich denke, das ist mir ehrlich gesagt zu platt. Obwohl ich in der Psychosomatik, habt ihr vielleicht den letzten Gemeindebrief-Andacht gelesen, auch der Meinung bin, da kommt uns das auch wieder entgegen, aber nicht so sehr, weil es um Paragraphen geht, sondern weil wir merken, dass unsere Lebensweise auch da, wo sie am Ziel vorbeigeht, durchaus auch Auswirkungen hat auf unsere Gesundheit, zum Beispiel. Also deswegen bin ich eigentlich kein Freund des Tun-Ergehen-Zusammenhangs, aber hier ist ein sehr positiver geschildert. Das heißt, wenn wir unseren Job machen als gottgläubige Menschen und unseren Glauben nicht nur für uns behalten, sondern durch Bibeln verteilen und durch diakonische Einsätze, zum Beispiel in einem Begegnungscafé, und es den Menschen deswegen gut geht, dann sagt uns Prophet Jeremia, dann geht es dir auch gut. Können wir mal drüber nachdenken, ob das auch eine Motivation sein kann, für andere Menschen da zu sein, auch wenn das manchmal sehr lästig und sehr anstrengend und auch sehr konfliktiv sein kann, weil ihr Wohlergehen gekoppelt ist an unseres. Ist mal ein Ding zum Nachdenken. So wie ihr Gideons, wie sie als Gideons, ich will höflich bleiben, das ja auch machen. Sie geben diese Bibeln in Millionenanzahl jedes Jahr. Ja, auch unabhängig davon weiter, national wie international, wie die Resonanz oder Reaktion darauf sein wird. Diese Beispiele, so spannend sie sind, sie werden ja nur das Stückchen Spitze des Eisbergs sein. Das Große unterm Wasser sehen wir ja gar nicht. Den Mut muss man erstmal haben, Gottes Wort auszustreuen, ohne gleich mit der Reaktion in dem Applaus leben zu können. Schön, dass man ein und das andere mal mitbekommt, was es bewirkt. Aber in der Regel merken wir es ja nicht. Weder die guten Dinge, noch auch die schlechten, wo so eine Bibel vielleicht zerrissen ist oder in irgendeinem asiatischen Land auch verbrannt wird. Das das kriegen wir alles nicht mit, aber sich davon nicht beirren zu lassen, weder vom Positiven noch zum Negativen, sondern einfach zu glauben, wenn wir etwas tun, was einem anderen gut tut, dann tut mir das auch gut. Kann man mal festhalten. Und dann geht der Brief vielleicht so weiter, wenn er an uns gerichtet ist. Wenn eure Zeit in dieser oft fremden Welt um ist, dann will ich mein gnädiges Wort an euch erfüllen und euch in eine Heimat führen, in der ihr wirklich zu Hause sein könnt. Vergessen wir das bitte nie. Uns ist mehr verheißen als dieses Leben. Ich gebe zu, so eine Aussage bewirkt wahrscheinlich in Zentralafrika und in Südamerika und in Fernostasien noch mehr als bei uns, weil man sich ja schon mal fragen kann, ja, wie kann dieses Meer denn noch aussehen? Ist ja auch kein Wunder, warum in unseren westeuropäischen, überhaupt westlichen Kulturen Erweckungsbewegung nicht gerade groß geschrieben ist, weil Menschen nicht so ganz schnell auf die Idee kommen, dass sie noch einen Gott gebrauchen könnten. Wir haben ja alles selber im Griff, meinen wir. Und doch ist es gerade für uns wichtig und eben nicht nur für die Ärmsten der Armen, das nicht zu vergessen, dass diese Aussicht auf eine Ewigkeit bei Gott keine bloße Vertröstung ist, sondern eine Verheißung, an die wir bitteschön ernsthaft glauben. Um Jesu Christi willen wartet eine Herrlichkeit auf uns, von der wir heute nur träumen können, egal wie gut unser Portemonnaie ausgestattet ist. Das Land ohne Tränen, das Land ohne Leid, ohne Krankheit, das Land, in dem Immun- und Immunsysteme überhaupt keine Rolle mehr spielen, schließlich also ein Land ohne Not und ohne Tod, einer des anderen Bruder, der anderen Schwester, einer unser aller Vater. Ewig, ohne Ende. Das ist Perspektive. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Dort, wo ihr meint, alles wäre zu Ende, geht es weiter in der Ewigkeit meiner neuen Welt. Schuld wird vergeben sein. Einer, Jesus Christus, hat sie für uns ans Kreuz getan und abgetan. Gottes Verheißung für uns ist das Leben, nicht der Tod. Und wo wir vom Ende sprechen, beginnt unser eigentliches Leben erst in Gottes Reich. Und der Brief könnte so schließen: Wenn ihr nicht ablasst, alle eure Bitten im Gebet vor mich zu bringen, dann will ich euch erhören. Wenn ihr mich von Herzen sucht, dann werdet ihr mich finden, spricht der Herr. Ich werde, wenn die Zeit da ist, eure Gefangenschaft in dieser Welt beenden und meine Menschenkinder sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin sie das Schicksal zerstreut hat, spricht der Herr. Und will euch nach Hause bringen, dorthin, von wo ich euch einmal ausgesandt habe. Was heißt das? Wir sollen. Ich weiß, das Wort sollen ist unangenehm, aber ich benutze das ganz bewusst. Wir sollen unser Leben, das Gott für uns bestimmt hat, aushalten. Auch dort, ja gerade dort, wo das schwerfällt. Wir wollen immer wieder die Hände falten und Gott sagen, was uns bedrückt, sorgt oder sogar quält. Wir wollen ihm aber auch danken, wenn er uns mit guten Gaben beschenkt und wir Freude erfahren. So werden wir schon in diesem Leben Gottes Nähe und seinen Segen erleben. Und einmal wird uns, für uns, der Morgen des Tages anbrechen, der keinen Abend mehr kennt. Wir werden frei sein von dem, was uns hier noch beschwert. Endgültig, unausweichlich, vollkommen. Und wir werden daheim sein, wirklich daheim sein. Mensch, alle entdecken jetzt für ihre Buchtitel den Begriff Heimat. Schön. Der Rheingau, also dass mich nicht falsch versteht, wunderschön. Aber meine Heimat ist er nicht. Wenn ich zu Ende denke, ist meine Heimat da, wo der lebt, der an diesem Kreuz gehangen hat. Das ist meine Heimat. Und weil das global gilt und zu allen Zeiten, kann ich Menschen, wenn sie Christen sind, nicht verstehen, für die ihr Patriotismus wichtiger ist als ihr Glaube. Das ist für mich schizophren. Das geht nicht. Wir werden daheim sein dort, wo wo wir das wirkliche, das wahre Leben haben. Und alle Geschwister, ich benutze diesen Begriff ganz bewusst, also alle, die Kinder Gottes sind und dadurch unsere Schwestern und Brüder, Leute, und da sind schwarze, rote, gelbe, weiße dabei, mit den verschiedensten Augenformen und Farben und mit Sprachen, die wir gar nicht verstehen. Da sind die alle dabei. Das sind die Multikulti-Leute aus Babylon, wie im neutestamentlichen Antiochien und im Rheingau-Taunus-Kreis im Begegnungscafé unserer Gemeinde. Alle diese Geschwister, Kinder des einen Vaters, werden mit uns zusammen sein und keiner von uns mehr wird an die Zeit auf dieser Welt denken, denn sie ist für uns dann für immer vergangen. Wenn ich mir das eintrichtere, dann kann ich so manchen Blödsinn, den uns Leute und gerade auch im Wahlkampf verkaufen wollen, getrost mal zur Seite stellen. So der Prophet Jeremia an die Gefangenen in Babel und an alle Mitglieder, Freunde und Gäste der Kreuzkirche hier in Bad Schwalbach.